Vom 4. bis 14. August 2020 fand im Schloss Genshagen die deutsch-französisch-polnische Tandemresidenz für Autorinnen und Autoren sowie Übersetzerinnen und Übersetzer aus Frankreich, Polen und Deutschland statt. Ich begrüße heute ganz herzlich zu diesem Gespräch die Autorin Katharina Mewissen und ihre polnische Übersetzerin Barbara Brucks. Beide haben in Genshagen intensiv an der Rohfassung der polnischen Übersetzung von Katharina Mewissens Debütroman »Ich kann dich hören« gearbeitet. Über diesen Roman und die Übersetzungsarbeit würde ich heute gern mit Ihnen sprechen. Doch bevor wir inhaltlich auf den Roman eingehen, zuerst die Frage nach dem Beginn Ihrer Zusammenarbeit. Barbara Brucks, Sie sagten mir bei einem Vorgespräch, dass Sie Katharina Mewissen auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt haben und gleich nach Ihrer Lesung aus dem Roman »Ich kann dich hören« auf Sie zugegangen sind. Was hat Sie an diesem Roman so fasziniert? Warum haben Sie die Autorin gleich gefragt, ob sie in einer polnischen Übersetzung interessiert wäre?
Hallo erstmal. Also ich hatte tatsächlich gleich nach der Lesung einen sehr starken und unbeirrbaren Willen, das Buch zu übersetzen. In der ersten Reihe wegen der Sprache, die mich vor allem wegen der Musikalität so begeistert hat. Das Buch ist auf sehr vielen verschiedenen Niveaus, auf sehr vielen verschiedenen Schichten, kann man vielleicht sagen, musikalisch. Also erstens Musik als Thema und zweitens auch aber die große Freude an Sprache, die man an dem Text erkennen konnte. Und dann bin ich tatsächlich gleich nach der Lesung auf Katharina zugegangen und habe mich ganz kurz vorgestellt, ihr das Buch zum Signieren gereicht und habe ihr kurz erzählt, dass ich das Buch vom Herzen gerne übersetzen würde.
Und das habe ich dir auch sofort geglaubt.
Genau. Also Katharina, Sie haben gleich zugesagt oder zumindest waren interessiert.
Man kommt ja sowieso nicht auf die Idee, jemandem zu verbieten, die eigenen Texte zu übersetzen. Also eher im Gegenteil, jede Übersetzung ist ja einzigartig und auch sehr wertvoll. Und deswegen war ich da natürlich sehr interessiert dran, dass Barbara sich da mit der Übersetzung beschäftigt. Klar.
Das ist ja auch ein Buch, in dem die Sprache eine große Rolle spielt. Es geht um Mehrsprachigkeit, die Sprache der Musik, aber auch um Sprachlosigkeit und die Suche nach einer Sprache und einem Verstehen. Es sind ganz verschiedene Sprachschichten, die in diesem Text angesprochen werden. Und deshalb denke ich, es ist auf der einen Seite eine ungeheure Herausforderung, diesen Roman zu übersetzen, auf der anderen Seite aber auch eine große Bereicherung. Und ich glaube, an dieser Stelle wäre es sehr schön, wenn wir einen Vorgeschmack kriegen könnten von einer kleinen Textprobe auf Deutsch und auf Polnisch, um uns dann noch weiter über die Vielsprachigkeit in dem Roman auszutauschen. Vorab kurz zum Inhalt. Osman Engel, der Protagonist, spielt Cello und ist deutsch-türkischer Herkunft. Der Vater ist ebenfalls Musiker und kommt aus der Türkei, die Mutter ist Deutsche. Die Eltern trennen sich früh und Osman wächst bei seiner Tante Elide, der Schwester seines Vaters, auf. In der Familie nimmt die Musik einen großen Stellenwert ein, aber sonst wird wenig gesprochen. Osman zieht dann weg nach Hamburg in eine WG und wird hier, auf der Suche nach einer Sprache, mit sich selbst konfrontiert.
Sehr gern. Im Alsterpark haben die Leute mit dem Sommer angefangen. Der Himmel ist blau und die Luft ist warm. Das Licht fällt in den Hof des Palais, Sträucher und Bäume blühen. Es gibt Stimmen von Vögeln und von Menschen, die gut gekleidet und nur leicht verschwitzt hier eintreffen, um einem Konzert klassischer Musik zu lauschen. Die Friedlichkeit ist absurd und das Idyll beklemmend. Die Kulisse betäubt mich, macht mich benommen. Ich fühle mich wie überzuckert. Es muss hier irgendwo eine raue, kratzende, schürfende Oberfläche geben, an der ich mich reiben kann, die Widerstand erzeugt oder Schmerz, an der man sich verbrennt oder unterkühlt. Etwas Scharfkantiges, Bitteres, Dreckiges, ein Geräusch, ein Anblick, ein fieser Geschmack. Irgendetwas, das gegen diese Süße ankommen kann. Gegen diese Makellosigkeit. Ich drücke die Kippe aus. Jetzt muss ich wirklich rein. Als ich dran bin, hat die Abendsonne den Saal noch immer nicht verlassen. Sie leuchtet durch das Blattwerk der Kastanie und strömt in den Mendelssohn-Saal, wo sie auf das Parkett Felder aus Licht zeichnet, die von schmalen Schattenstreifen unterteilt werden. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als meinen Stuhl in einem der Felder zu platzieren. Ich kann dieses Licht kaum ertragen, das mir in den Rücken fällt und die ganze Szene viel zu schön macht und auch zu heiß. Eigentlich ist es nicht auszuhalten. Ich schwitze unter dem schwarzen Hemd, unter den Achseln, am Rücken und zwischen den Fingern, schon als ich nachstimme. Auch an der Musik kann man hören, dass es zu warm ist. Man hört sie schwitzen. Die Töne sind dann schmierig und feucht, die Finger sitzen nicht fest auf den Saiten und das Holz des Instruments wird großporig und quillt auf. Der Applaus ebbt ab. Ich schiele an die Decke, genau über mir hängt einer dieser gefährlichen Engel. Wir müssen trotzdem beginnen. Philipp sitzt hinter mir am Klavier, um mich zu begleiten, aber das Licht blendet und unterbindet jeden eindeutigen Blickkontakt. Zumindest hören wir uns und fangen an. Ich schlittere durch meine Parts. Die Finger sind rutschig und die Töne schnell. Mein Atem beschleunigt, jagt den Tönen hinterher, die sich kaum halten lassen, die einfach weggleiten und kaum nachklingen. Ich versuche, klar und deutlich zu spielen. Dadurch wird der Klang härter, doch die Feuchtigkeit will nicht weichen. Das klingt nicht wie Nieselregen, sondern vielmehr nach glitschigen Kachelwänden im Schwimmbad, an denen alle Geräusche abprallen und in deren Fugen sich Schimmel bildet. Zweiter Satz, dritter Satz, jetzt nähert sich diese Passage, ich sehe sie schon von Weitem, wo es dermaßen zart und leise wird, dass ich es nicht greifen kann, nicht halten, nicht mit diesen schweißnassen Fingern. Sie wartet am Ende der gekachelten Wand, an der ich mich entlang schiebe. Da ist sie. Ich rutsche ab und alles gleitet weg. Ich komme nirgends auf und kein Ton rutscht nach, also ziehe ich den letzten Ton, den ich weiß, in die Länge. Dehne ihn durch den ganzen Raum. Die Klavierstimme verklingt. Auch mein Ton zieht sich zusammen, wird leiser und stirbt weg. Ich setze den Bogen ab und mache die Augen auf. Noch immer sitze ich im warm strahlenden Abendlicht. So ein Licht, das alle Gedanken absorbiert und jede Bewegung lähmt. Ich zähle Takte, 2, 4, 10 Takte Pause. Befinde mich in einer großen Stille. Stille, die sich wölbt und aufbläht. Sie schlägt Blasen in meinem Kopf, die erst zerplatzen, als plötzlich die Klavierstimme mit einem zackigen Rhythmus wieder einsetzt. In dem Moment finde ich mich wieder, bekomme den nächsten Ton zu fassen, dann noch einen und spiele das Stück zu Ende wie ein Ertrinkender.
Vielen Dank. Und jetzt hören wir gleich die polnische Übersetzung dieser Passage. Genauer gesagt ein Auszug daraus. Bitte, Barbara Brooks.
W parku nad Alsterem ludzie zaczęli lato. Niebo jest błękitne, a powietrze ciepłe. Światło wpada na dziedziniec pałacu, kwitną drzewa i krzewy. Słychać głosy ptaków i ludzi, którzy przyszli dobrze ubrani i tylko lekko spoceni, aby wysłuchać w koncertu muzyki klasycznej. Spokój jest absurdalny, a sielanka przytłaczająca. To miejsce mnie oszałamia, czuję się przesłodzony. Musi tu gdzieś być jakaś szorstka, chrupowata, drapiąca powierzchnia, o którą mógłbym się otrzeć, która stawia opór albo sprawia ból, parzy, jest lodowata. Coś o ostrych krawędziach, coś gorzkiego, brudnego, odgłos, widok, wstrętny smak, cokolwiek, co mogłoby zaradzić tej słodyczy, tej nieskazitelności. Gaszę papierosa. Teraz naprawdę muszę wejść. Kiedy nadchodzi moja kolej, wieczorne słońce ciągle nie opuściło jeszcze sali. Prześwieca przez koronę kasztanowca i moluje na parkiecie pola światła, poprzecinane wąskimi gałązkami cienia. Nie pozostaje mi nic innego, jak postawić krzesło na jednym z pól. Ledwo znoszę blask padający mi na plecy i sprawiający, że cała scena jest zbyt piękna i gorąca. Właściwie nie do wytrzymania. Poce się w czarnej koszuli, pod pachami, na plecach i między palcami, już przy strojeniu. Nawet w muzyce słychać, że jest za ciepło, słychać jak się poci. Dźwięki są lepkie i wilgotne. Palce nie dociskają dobrze strun. Drewno instrumentów robi się porowate i pęcznieje. Milkną oklaski. Zerkam na sufit. Dokładnie nade mną wisi jeden z tych niebezpiecznych aniołów. Mimo wszystko musimy zaczynać. Filip siedzi za mną, żeby akompaniować mi na fortepianie, ale światło razi i uniemożliwia jakiekolwiek jednoznaczne spojrzenia. Przynajmniej się słyszymy. Zaczynamy. Prześlizguję się przez moje partie. Palce są śliskie, a dźwięki szybkie. Mój oddech przyspiesza, goni dźwięki, które są prawie nie do utrzymania. Zsuwają się i natychmiast przebrzmiewają. Staram się grać jasno i wyraźnie. Brzmienie staje się silniejsze, ale wilgoć nie ustępuje. Nie brzmi to jak mrzawka, raczej jak obślizgłe, wyłożone kafelkami ściany na basenie, od których odbijają się wszystkie odgłosy i w których fugach rośnie grzyb.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, von der Komplexität, aber auch Musikalität der Sprache, die Katharina Mewissen benutzt und auch, was für eine große Herausforderung das sein muss, das Ganze ins Polnische zu übertragen. Ich kann vielleicht mit einem Lächeln noch hinzufügen, dieser Text wurde auch deshalb ausgewählt, weil die Residenz in einer unheimlich großen Hitze stattgefunden hat und deshalb der Text wirklich wunderbar auch zu der Arbeitsweise passt. Ja, ich möchte die nächste Frage an Sie, Katharina Mewissen, stellen. Barbara Brooks hatte angemerkt, dass diese Musikalität der Sprache sie so sehr fasziniert hat an dem Roman. Und in dem Roman gelingt es ihnen auf der einen Seite wirklich eine Musikalität in der Sprache zu erlangen und auf der anderen Seite auch die Sprache der Musik in Worte zu fassen. Das ist, dadurch kommen eben auch noch verschiedene Themen mit in diese Erzählung hinein, Sprache, Klang, aber auch Sprachlosigkeit. Wie sind Sie darauf gekommen, diese Dimension der Sprache zu so einem wichtigen Thema in Ihrem Roman zu machen?
Ja, also uns ist das natürlich auch bei der schwitzigen Zusammenarbeit am Text und besonders auch an dieser Szene nochmal bewusst geworden, dass eigentlich die Übersetzung nicht erst in dem Moment beginnt, wo der Text, der Romantext vom Deutschen ins Polnische übertragen wird, sondern eigentlich ist das Übersetzen auch schon Teil des Schreibprozesses gewesen, also Teil der Arbeit an dem Roman selbst. Es war eigentlich, ich denke, das ist jetzt auch gar nicht nur für meinen Roman so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich denke, irgendwie Übersetzungsvorgänge auf einer kleineren Ebene finden in Sprache eigentlich ständig statt oder in Kommunikation auch, aber in literarischer Sprache natürlich auch. Und in dem Roman gibt es verschiedene Sprachen. Es sind auf jeden Fall im klassischen, aber auch im unklassischen Sinne mehrsprachige Figuren. Also sowohl der Osman, der aus einer Musikerfamilie stammt und dessen Muttersprache, wenn man so will, vielleicht eher Musik ist, angesichts der schlechten Kommunikationsfähigkeiten, was das Sprachliche angeht in seiner Familie. Also da wurde immer viel geschwiegen und vor allem musiziert. Dann gibt es eben die Tante, die an sich einen mehrsprachigen Hintergrund hat, da Türkisch ihre Muttersprache ist und sie aber dann Franco-Romanistik in Paris studiert hat, dann nach Deutschland kam und seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Dann gibt es die, die beiden Schwestern, die deutsche Lautsprache, aber auch deutsche Gebärdensprache verwenden, was natürlich literarisch auch sehr schwer zu fassen ist. Ich würde auch sagen, eigentlich gar nicht. Aber man findet dann mit poetischen Konstruktionen, man findet in der Literatur eben doch auch Möglichkeiten, was zu erzählen, was sich eigentlich nicht darstellen lässt. Und in dieser Szene eben sieht man, dass die Musik als eine Ausdrucksform, auch sicher als eine Kommunikationsform eben auch übersetzt werden muss oder dass es für mich eine große Neugier war, Musik, die sich ja eigentlich schon sehr gut selbst mitteilt, in dem Moment, wo sie geschieht, die eben in eine literarische Sprache zu bringen. Also was für eine Sprache gibt das her oder wo muss man leihen? Was braucht man alles, um Musik, was ja auch irgendwie fast schon sprachlicher Zustand für Osman ist, um eben Musik zu einem Text zu machen, der dann nicht einfach nur eine Beschreibung von Musik ist, sondern sie wirklich auch erzählt.
Was freut Sie besonders daran, dass Ihr Debütroman »Ich kann dich hören« ins Polnische übersetzt wird?
Also die größte Freude ist für mich eigentlich, dass wir, die wir beide in Schreibberufen arbeiten, natürlich auch sehr stille und solitäre Berufe haben. Also nicht, dass das Schreiben immer still wäre, aber man sitzt eben sowohl als Übersetzerin als auch als Autorin doch am eigenen Schreibtisch und brütet und schreibt und löscht wieder und schreibt wieder neu. Gerade wenn es um Übersetzen geht, liegt der Dialog ja eigentlich schon im Arbeiten. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, dass eben mein Schreibberuf, der meistens alleine stattfindet, was auch eine Freude sein kann, das will ich gar nicht bestreiten, dass dieser Schreibberuf eben für die 10 Tage ein Sprechberuf geworden ist und eben ein kommunikativer und dialogischer Sprechberuf.
Meine allerletzte Frage geht an Sie, Barbara Brooks. Warum ist es für Sie wichtig, dass dieser Roman auf Polnisch erscheint?
Wenn man sich so lange mit einem Text beschäftigt und die Arbeit einem so viel Spaß macht, dann will man auch diese Freude weitergeben und auch den polnischen Leser zeigen und mit ihnen teilen. Also das ist einerseits dieses persönliche Anliegen und andererseits kann ich wieder kurz auf die Vielfalt zurückkommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt gerade in Polen ein Buch zu drucken und zu lesen, der sich so intensiv mit der Vielfalt beschäftigt. Ich glaube, das ist jetzt sehr wertvoll.